herzlich willkommen zu Folge 115.
Bei dir bringe ich noch was bei. Let me introduce to you,
Dirk. The co-host of this episode.
Aber wir sind nicht alleine.
Ein richtig überproduzierter amerikanischer Podcast mit so einem richtigen High-Quality-Intro.
Genau.
Und auch immer noch irgendwie so noch Werbung davor mit einem drum und dran. Ja. Aber nein, wir sind ein unabhängiger Podcast.
Nicht von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt, nicht wie von.
Nein.
Aber ich bin glücklich, dass wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben sie heute hier exklusiv. Sie hat es einrichten können.
Ja?
Hanna ist auch mit dabei. Hallo, Hanna.
Ja. Grüßt euch.
Hallo. Das ist ja, wir haben echte Prominente hier. Das ist ja, toll. Toll.
In dieser vor Osterfolge.
Auf jeden Fall, genau. Deswegen ist sie auch ein bisschen, ich würde mal behaupten, knackiger. Mal gucken.
Knackig auf jeden Fall.
Wisst ihr, was knackig ist?
Du bist auf jeden Fall
knackig. Ich könnte jetzt was sagen. Ja, genau. Gemüse?
Ja, oder Pflanzen grundsätzlich.
Alle?
Nee, aber manche.
Seetang ist, glaube ich, nicht knackig.
Jetzt lass mich doch mal hier die Überleitung machen. Wusstet ihr, dass Pflanzen rufen, reden, schreien?
Ja.
Lachen?
Ja.
Na, lachen, das wusste ich, also.
Nein, ja,
eigentlich,
ich
ehrlich
weiß,
gesagt,
was
wusste
genau
ich
machen,
das nicht.
Die machen so Distress Calls, ne?
Menschen hören das aber nicht.
Nee.
Die Geräusche sind ungefähr so laut wie ein normales Gespräch, aber die Frequenz liegt halt im Ultraschallbereich und ist für Menschen viel zu hoch.
Mhm.
Und WissenschaftlerInnen der Universität Tel Aviv haben das im Fachjournal Cell jetzt veröffentlicht. Und die Geräusche im Ultraschallbereich könnten aus einer Entfernung von 3 bis 5 Metern von vielen Säugetieren und Insekten wahrgenommen werden tatsächlich.
Ach, krass.
Das ist echt interessant, finde ich. Und Pflanzen wie Tomaten und Tabak lärmen demnach halt, wenn sie unter Trockenstress leiden oder wenn man ihnen die Stängel schneidet.
Ah, Moment, also die machen tatsächlich Geräusche.
Ja.
Weil ich hatte bisher immer nur gedacht, soweit, dass die so, so Pheromone und so Zeug, ich weiß nicht, ob Pheromone jetzt richtig ist.
Nein, die machen Geräusche, Akustik.
Ja, ja, ja.
Halt im Ultraschallbereich. Und das klingt dann ungefähr so, wie wenn man so kleine Kapseln von so Luftpolsterfolie zerdrückt.
So kleine.
Und
ja.
Ob die Pflanzen solche Töne erzeugen, um mit anderen Organismen zu kommunizieren, ist halt unklar. Andere Studien haben bereits aber schon gezeigt, dass Pflanzen Reaktionen auf Geräusche von Bestäubern zum Beispiel zeigen.
Ah, die sagen dann sowas wie, danke, Biene.
Nee, das zum Beispiel die Zuckerkonzentration im Nektar erhöht sich dann.
Ah.
Das ist sowas, was du vielleicht meintest.
Ah, okay. Mhm, okay.
Genau, und das ist aber jetzt halt ganz interessant zu wissen, weil was passiert denn, wenn man ein ganzes Weizenfeld aberntet?
Oh Gott.
Weil auch Kulturpflanzen wie Mais oder Weizen oder Roggen auch geben halt unter Stress Töne von sich.
Mhm.
Und da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass auch bei der Ernte in Form vom Schneiden halt Geräusche ausgestoßen werden. Und das sagt Lilach Hadani, das ist eine Evolutionsbiologin eben an der Universität in Tel Aviv, die daran geforscht hat. Und das Team konnte eben auch zeigen, dass Kakteen, Wein und Taubnesseln Geräusche machen. Und das klingt, finde ich, erstmal ziemlich schrecklich, wenn man sich das
ja,
vorstellt, dass
ja,
die Pflanzen beim Ernten oder Schneiden vor lauter Stress so rumploppen.
Das ist ein riesiger Horrorfilm irgendwie.
Vor allem, wie machen die das? Also, die müssen ja vibrieren.
Kommt, ja, okay. Das kam noch. Warte doch mal. Die Forschenden sehen in diesen Geräuschen einen ziemlich praktischen Nutzen natürlich für die Landwirtschaft, ne? Weil anhand von Tonaufnahmen könnte man zum Beispiel die Bewässerung von Pflanzen auf dem Feld oder im Gewächshaus halt überwachen und
effektiver
machen. Ja,
oder bei mir
machen.
Zu Hause. Damit ich
ja,
damit
klar, ich aber Tim, das hat doch keinen kapitalistischen Nutzen.
Für mich ich will ja die Sensoren dann auch kaufen dafür.
Ja, jedenfalls für die Studie, also es wurde so gemacht, dass Tomaten- und Tabakpflanzen unter verschiedenen Bedingungen untersucht wurden. Und in einem Experiment hatten die Pflanzen zu wenig Wasser und in einem anderen wurden ihnen die Stängel geschnitten. Zum Vergleich hat sich das Team natürlich auch ungestörte Exemplare angeschaut. Und mit Mikrofon haben die WissenschaftlerInnen in einem schallgedämpften Raum und auch in einem Gewächshaus Töne aufgenommen. Das Ergebnis ist, dass gestresste Pflanzen laut der Studie auffällig mehr Geräusche abgegeben haben als die gesunden. Und unter Stress produzieren sie halt rund 30 bis 50 Töne pro Stunde. Und wenn die Tomaten überhaupt nicht gestresst sind, dann sind sie sehr, sehr leise.
Okay.
Und ja.
Machen die schon verschiedene Melodien oder ist also weiß man bisher nur die Anzahl?
Davon weiß ich nicht.
Okay.
Aber mit Hilfe von einem Algorithmus konnte das Team erkennen, dass sich die Töne je nach Stressart unterscheiden.
Also doch, okay.
Aber ich weiß halt nicht, ob das dann die Höhe ist oder die Länge oder. Mhm. Und die ForscherInnen nehmen an, dass die Ursache für dieses Phänomen irgendwo im Innern einer Pflanze liegt Und die Untersuchungen haben halt gezeigt, dass es bei Pflanzen, die unter Trockenstress leiden, zu sogenannter Kavitation kommt.
Ah ja.
Und dabei bilden sich halt, grob gesagt, so Luftblasen im Gefäßsystem, die sich halt ausdehnen und wieder zusammenfallen. Und das führt halt zu Vibrationen. Also wie du eigentlich schon vermutet hast. Aber ich finde es echt abgefahren. Also weil man, klar, für uns bleiben die halt stumm. Wir können das nicht hören. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich das nächste Mal eine Rose trimme oder irgendwas und dann macht diese Pflanze so, dann ist das irgendwie schon ein bisschen komisch.
Ich finde das super geil, einfach sich zu überlegen, ich mache so ein kleines Mikrofon halt, was diese Frequenzen aufnehmen kann, stecke ich irgendwie in die Erde an meine Tomatenpflanze und dann, ja, nehme ich halt auf. Und immer dann, wenn die Frequenz halt so ist, dass das irgendwie gefährlich klingt, weil die durstig ist, ne, dann gieße ich halt. Und also so kann mich ja richtig alarmieren lassen, wenn es zu heiß wird oder so oder zu trocken wird quasi.
Ja. Das Problem ist, glaube ich, aber dann auch so ein bisschen, wenn man jetzt, also Tiere als Leben des Organismus quasi anerkennt und dann sagt, okay, wenn die Stress haben, dann haben die Stress im Sinne von, dass sie leiden, dann besteht, glaube ich, die Gefahr, dass man das dann...
Du meintest gerade Pflanzen, oder? Du hast gesagt Tiere.
Ich meinte natürlich die Pflanzen, natürlich. Ja, ja, klar. Also, okay. Ja, ja. Nein, also wenn man jetzt Pflanzen sozusagen tierische Aspekte geben würde und man sich theoretisch jetzt, sage ich jetzt mal, vegan ernährt, weil man halt Tiere dafür nicht ausnutzen möchte, dann könnte gefühlt irgendwie so ein bisschen, also dann könnte die Gefahr bestehen, dass es dann Menschen gibt, die dann auch noch so ein bisschen, weißt du?
Das aber das hört ja ab dem Moment schon auf, wo man, also allein, dass wir sagen, die haben Stress, ist ja schon einfach, also das sagen wir jetzt.
Emotionalisiert.
Ne? Also wenn wir es jetzt physikalisch betrachten, wobei, dann kann man natürlich auch hingehen und sagen, bei Menschen sind das ja auch irgendwelche physikalischen Prozesse, aber bei den Pflanzen, da gibt es halt wahrscheinlich einen physikalischen Grund, weil wenn es so trocken ist, passiert das und das und das.
Ja, okay, stimmt. Ne? Ja, ja, das ist ja keine bewusste Entscheidung, dass die jetzt eher das so ein Geräusch machen. Also das ist ja, die haben ja keine,
Bis jetzt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Genau. Wer weiß, was wir in 10 Jahren wissen.
Ja.
Aber das passt tatsächlich sehr gut mit meinem Thema, weil es Tiere gibt, die machen Sachen, die eigentlich irgendwie nur Menschen machen. Und zwar zum Spa gehen, also sich so richtig gut gehen lassen.
Aber da gibt es auch solche schönen Aufnahmen von so Affen irgendwie in Japan, die da in so heißen Quellen sitzen, ne?
Das stimmt, genau. Ja, das meinte ich tatsächlich jetzt eigentlich nicht, aber das stimmt, über die Affen könnte man auch mal reden, weil das wirklich, also die sind einfach so seelenruhig in so warmen Quellen und das ist wirklich sehr entspannt. Ich rede aber von Putzerfischen. Dass es die gibt, ich glaube, das wissen wir alle schon ein bisschen länger so, aber dass die auch so eine Art Spa-Area haben im Meer, das wissen vielleicht noch nicht alle und deswegen erzähle ich das mal ganz kurz.
Moment, sind das solche Fische, die man auch bei so manchen Pediküre-Dinger kriegt, die einem dann so die Hautschuppen wegfressen?
Nein, sind andere Fische.
Ja, wahrscheinlich schon. Also die Fische, von denen ich jetzt spreche, das sind sogenannte Blaustreifen-Putzerlippfische. Also das ist die am meisten verbreitetste Fischart, die so funktioniert, also dass die halt anderen Fischen das so wegnibbeln und die sind halt entweder blau und schwarz oder blau und gelb gestreift. Und beim Spa ist es ja so, das hat man selten zu Hause, dafür muss man dann irgendwie an so einen besonderen Ort hingehen und das ist halt auch so im Korallenriff, da gibt es die sogenannten Putzstationen. Das sind einzelne Bereiche von Korallenriffen, in denen die Putzerfische halt wirklich auf ihre Kundschaft warten. Und das Lustige ist, dass das wirklich einer Dienstleistung sehr, sehr nahe kommt. Es gibt eine Warteschlange, es gibt eine Etikette, also wie sich die Fische verhalten müssen und eine Bezahlung. So, die Warteschlange ist am frühen Vormittag und am späten Nachmittag besonders lang. Also falls ihr da auch mal einen Termin haben wollt oder so, da ist es besonders knapp. Das liegt daran, dass die Putzerfische tagsüber halt aktiv sind und dort sind sie halt das erste Mal aktiv, beziehungsweise dann das letzte Mal. Also früher Vormittag, wenn die Sonne quasi gerade aufgeht und später Nachmittag, wenn die Sonne dann untergeht. So, natürlich schwimmen jetzt die Klienten in Anführungszeichen nicht hintereinander in einer Schlange, aber die Fische sammeln sich dann einfach in diesem Zeitraum einfach gerne an diesen Stationen. So, jetzt zur Bezahlung. Das Abnibbeln von diesem toten Gewebe oder von Parasiten zum Beispiel, das ist ja einfach das Futter für diese Putzerfische. Also könnte man sagen, dass das so deren Bezahlung ist. So, aber jetzt zur Etikette zum Verhalten der Fische. Da gibt es so ein paar klare Regeln. Also die Fische, die geputzt werden wollen, die bringen sich dafür dann einfach in so eine bestimmte Position, um den Putzerfischen zu signalisieren, hey, ich möchte jetzt hier geputzt werden. Und die öffnen zum Beispiel dann ihr Maul oder schwimmen in einer aufrechten Position. Und Was tatsächlich auch irgendwie interessant ist und wo sich, ich finde, irgendwie Menschen auch irgendwie so ein bisschen nochmal was abgucken könnten, ist, dass Putzerfische so eine Art Immunität innehaben, also dass sie wirklich selten von Raubfischen angegriffen werden. Das liegt ganz einfach daran, dass sie halt einfach so eine speziesübergreifende Notwendigkeit haben. Also die putzen halt wirklich alles und jeden, also andere Fische oder auch, weiß ich nicht, Krabben oder Schildkröten oder so. Also die sind wirklich einfach wirklich notwendig für diesen Organismus oder für dieses ganze Ökosystem halt rund um das Korallenriff.
Für mich klingt das irgendwie so ein bisschen nach Zwangsstörung.
Weißt du? Ach so, so OCD-mäßig oder ja, so, dass man quasi
dass man
alles
immer was putzen muss. Aber ja, vielleicht werden die auch nur nicht gefressen, weil die ja auch die ganzen, also die fressen ja auch die Sachen, die die Fische nicht haben wollen. Die sind also voll
genau,
mit Parasiten
richtig.
Und Stuff, oder?
Ja, genau. Also das sind halt wirklich, also das nennt sich dann Putzsymbiose. Und bei einer Symbiose ist es ja so, dass beide Parteien sozusagen einfach Nutzen davon haben und die sich gegenseitig dann helfen. Also diese Putzerfische, die säubern einfach die Fische und retten die quasi vor Parasiten sozusagen. Und ja, auf der anderen Seite haben die dadurch natürlich dann einfach Fressen und das ist dann halt so ein bisschen diese Symbiose. So, und diese Putzerfische, die machen auch Hausbesuche. Das allerdings nur bei Moränen, was daran liegt, dass Moränen halt nachtaktiv sind. Die sind halt normalerweise in so Höhlen versteckt. Die kommen dann nachts raus, aber da schlafen halt die Putzerfische und deswegen schwimmen diese Putzerfische zu den Moränen hin. So, und dann putzen die und dann düsen die wieder ab und dann sind die Moränen dann sauber.
Quasi während die Moränen schlafen quasi?
Nein, also die kommen dann schon aus ihren Löchern so ein bisschen raus. Also wenn die nachtaktiv sind, dann heißt das ja nicht, dass sie tagsüber quasi die ganze Zeit schlafen, sondern die sind dann einfach in Ruhe und ziehen sich dann vielleicht zurück so ein bisschen. Schlafen vielleicht auch, ja, aber die kommen dann auch so ein bisschen raus und lassen sich dann halt putzen. Und ich finde, das ist einfach so ein schönes Konzept, also Symbiose allgemein. Also dass es einfach zwei Organismen gibt oder zwei Tiere oder auch halt, wie gesagt, bei den Menschen, die sich einfach gegenseitig unterstützen und irgendwie gegenseitig was geben und vom anderen was bekommen. Und ich finde, das sollten Menschen irgendwie, ja, einfach mal wieder öfter in ihr Gewissen zurückrufen, dass wir ja eigentlich auch vielleicht mal mehr so eine Symbiose irgendwie mal machen sollen.
Also gefühlt kann ich mir gerade so eine Symbiose angucken, weil eine der beiden Katzen liegt zusammengeknallt
ja, genau.
bei Hannah auf dem Schoß und lässt sich
Perfektes
faulen.
Beispiel, ja.
Und ich meine, Hannah bekommt was zurück? Süß.
Liebe.
Liebe, genau.
Schmelze. Schmelze bekommt sie zurück.
Oh, die ist so süß.
Genau.
Ja.
Ja, stimmt. Und die Katze bekommt Futter von euch. Also es ist halt tatsächlich, ja, stimmt.
Ja, und sie wird gekrault. Yeah. Also das ist ja auch schon mal was.
Das stimmt.
Ja, wobei, also mal, ich glaube nicht, dass man das als Symbiose. Es gibt, glaube ich, eine sehr gute biologische Definition von Symbiose. Auf Wikipedia.
Ja, bestimmt. Ja, genau. Aber also das ist, ich habe davon tatsächlich erst vor kurzem gelernt, dass es halt so Stationen gibt. Also da fahren, also
die, ja, wie so eine Waschstraße quasi.
Ja, genau, richtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Findet Nemo, ich habe den Film jetzt lange nicht mehr gesehen, dass es bestimmt sowas da auch gibt irgendwie. Also dass es da referenziert wird. Könnte ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich den Film gemacht hätte.
Ich kann mich daran erinnern, dass es mal so ein Post gab, ich weiß nicht wo gesagt wurde, dass Findet Nemo unrealistisch ist, weil wohl bei diesen Clownfischen das so ist, dass wenn irgendwie einer der Partner oder Partnerin irgendwie verloren geht, dann ändert einer der Fische einfach sein Geschlecht und es wäre auch dann nicht untypisch, dass die dann innerhalb der Familie, also so inzestmäßig, sich weiter nochmal paaren und so. Aber da wollen wir jetzt im Rahmen von dem Film vielleicht nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Also es war einfach ein Online-Ding.
Ja, das stimmt.
Apropos Online-Ding. Also um jetzt mal so ich weiß nicht, wie ich eine gute Überleitung mache, während Hannah im Hintergrund noch rumquietscht, weil die Katze sich nach oben streckt. Ich habe gedacht, ich suche euch passend was zu Ostern raus. Denn bei mir geht's passend zum Ostereier bemalen um Farben.
Hey!
Machst du wieder Pantone-Werbung?
Nein, ich mache keine.
Unbezahlte Pantone-Werbung.
Ja, ich mache keine
einfach
Pantone-Werbung.
So. Okay.
Ich erzähle euch was über eine Farbe und zwar nicht um die. Ja, also ist vielleicht wirklich nicht die beste Farbe, um Ostereier zu bemalen, aber trotzdem wichtig. Ihr erinnert euch ja sicherlich an das weißeste Weiß, von dem ich euch vor einigen Folgen mal erzählt habe, oder?
Ja.
Ja, das allerweißeste Weiß von der Purdue University. Und das ist so weiß, also vielleicht als Erinnerung für Leute, die das eventuell nicht gehört haben, das ist so weiß, dass es etwa 98% des einfallenden Lichts reflektiert und damit sogar Oberflächen kühlen kann. Also wenn ich damit was, wenn ich das irgendwo auftrage, dann wird diese Oberfläche, ist im Normalfall so 4 bis 5 Grad kühler als die Umgebungstemperatur und das Ganze halt ohne Strom. Und das ist natürlich eine sehr gute Alternative zu elektronischen Kühlanlagen. Also so nochmal die, vielleicht die grobe Zusammenfassung. Aber das sind ja olle Kamellen, ne? Wir haben inzwischen ein paar Updates bekommen. Und die machen quasi das weißeste Weiß noch ein ganzes Stückchen besser. Die Farbe mit den besonderen Eigenschaften ist inzwischen im Guinness-Buch der Rekorde. Aha. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so toll und hat auch mehrere Innovation Awards bekommen. Aber das Team hinter der Erfindung hat im letzten Herbst noch ein Update rausgebracht, quasi das weißeste Weiß 2.0. Und das ist jetzt etwa 400 Mal leichter und kann um ein Vielfaches dünner aufgetragen werden als Version 1.0. In der alten Version musste die Farbe nämlich etwa, und das, ich habe natürlich davon wenig Ahnung, wie man mit Farbe umgehen muss, aber das war etwa 0,4 mm dick, musste das aufgetragen werden, damit dieser Effekt zutage kam. Was aber dadurch bedeutet hat, dass man das nur auf feste und unbewegliche Dinge, wie zum Beispiel Häuserdächer oder so, auftragen kann oder auftragen konnte. Und mit der neuen Formel sind es halt gerade mal 0,15 mm. Und zusätzlich ist mehr Luft in der Farbe. Und das macht das Ganze halt 80% leichter als das Original. Das bedeutet, dass man die Farbe jetzt auch auf Autos, Züge, Flugzeuge oder so Raketen auftragen kann oder auf Wearables, also Klamotten oder auf technische Geräte. Das heißt, du kannst diese Kühlleistung inzwischen eigentlich so gut wie überall anwenden, wenn du es möchtest.
Ja.
Oder so ein konkretes Beispiel, so ein Flugzeug kann dann halt auch mal im Sommer auf so einer heißen Landebahn stehen und muss nicht so energieintensiv mit Kühlung halt versorgt werden. Genau. Mhm. Die Farbe wurde bereits im Herbst 2022 vorgestellt, also das Update. Mhm. Und inzwischen, also ganz aktuell, wurde das wohl nochmal von einem anderen Forschungsteam in Florida überboten, zumindest in puncto Gewicht. Die haben auch gezeigt und geschrieben, dass, also die haben das mal durchgerechnet, haben gesagt, dass man für eine Boeing 747, die sonst etwa 500 Kilogramm Farbe braucht, was ich schon krass finde, 500 Kilogramm, ne? Nur noch 1,3 Kilogramm Farbe braucht.
Was?
Junge, okay. Das ist krass, weil dann kannst du nämlich wirklich viel mehr, also du kannst das alles einfach effizienter nutzen. Also, ja.
Ja, also das spart, du sparst ja damit quasi halt auch die Energie, die du für dein eigenes Gewicht brauchst, ne?
Ja.
Das ist
aber
halt abgefahren.
Aber bedeutet das, dass die Farbe halt auch viel weniger Flüssigkeit beinhalten muss und so, ne? Also, weil ich denke mir immer, bei Farbe ist doch bestimmt ein großer Anteil des Gewichts auch einfach die Flüssigkeit.
Also,
In der trockenen Farbe dann natürlich nicht mehr, aber halt, wenn man es aufträgt. Also
das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also, das ist total cleverer Stuff mit irgendwelchen hexagonal angeordneten Nanopartikeln und schieß mich tot. Wie das funktioniert, da habe ich sehr wenig Ahnung von. Ich weiß bloß, dass die Barium vorher benutzt haben und jetzt was, oder diesmal und irgendwelche Sulfate und das haben sie jetzt ausgetauscht. Und ja, also es ist jetzt einfach viel dünner und kann dünner aufgetragen werden und es kann halt wahrscheinlich, weil es nicht mehr so dick ist, ist es jetzt halt auch beweglicher, weil sonst wäre es wahrscheinlich gebröselt. Mhm. Also was die gemacht haben, ist, die haben halt so, eigentlich schön, dass du es vorher genannt hast, also diese Cavities, also Cavitations, ne? Also das ist ja das Erzeugen von so Bubbles und die haben aber solche Cavities, also absichtliche Luftbubbles damit eingebaut, also um das so porös zu machen, so ein bisschen. Also deswegen ist das halt viel leichter und kann flexibel sein. Das ist so die Erklärung, jedenfalls, wie ich sie verstanden habe. 1,3 Kilogramm zu 500 Kilogramm ist schon ziemlich krass. Und das macht es natürlich dann auch, wenn man über so Sachen wie Raketenstarts nachdenkt oder so, sehr attraktiv, weil da zählt ja jedes Kilogramm oder jedes Gramm eigentlich.
Ja, das stimmt.
Und in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde sogar gesagt, dass es Berechnungen gibt, die sagen, dass man die Temperatureffekte, und das ist jetzt wirklich krass, wenn man die Temperatureffekte der aktuellen globalen Erderwärmung ausgleichen will, dann muss man einfach 1% der Erdoberfläche mit diesem leichten weißen Weiß anmalen.
1%, also das ist krass, aber 1% der gesamten Fläche oder quasi die Menge, die man auf 1% hätte, auf die gesamte Fläche gezogen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man die gesamte Helligkeit der Erde oder die Reflexionsfähigkeit absenkt oder erhöht. Oder dass man, also es würde ja nichts bringen, wenn du quasi in der Sahara einfach so 1% der Fläche, wo da einfach einen weißen Blob hast, oder?
Das ist eine total gerechtfertigte Frage, das habe ich mich auch gefragt. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es tatsächlich darum, einfach 1% kontinuierlich, also am Stück, weiß zu malen.
Ah, okay.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das klappen würde. Also wahrscheinlich, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Marketing-Ding, dass das so gesagt wurde.
Stimmt.
Wie dem auch sei, also beide Teams sind gerade im Hochdruck daran, da halt eine Kommerzialisierung zu realisieren, dieser Farben, damit man halt das Weiß und die kühlende Wirkung recht bald auch halt selber nutzen kann. Und das ist schon spannend. Was gibt's zu?
Ich habe überlegt, was wir anmalen können.
Unser Häuserdach würden wir anmalen, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, und unsere Wände an der Terrasse.
Oh ja, krass, das, wie viel ja, wir sparen ja. würden an Hitze im Sommer.
Aber ja, halt auch im Winter hätte man dann wahrscheinlich auch Wärmeverlust.
Ja, ja, aber wenn du dich erinnerst, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal erzählt. Es gibt da Lösungen dafür, dass man so eine Art Schutzschicht drüber macht. Die ist dunkel, die ist schwarz quasi. Und ab einer, also die wird halt durchsichtig ab einer gewissen Temperatur.
Oh.
Ne, das ist so eine Art Lack,
ja,
der durchsichtig
ja,
wird.
Ja, ja, ich erinnere mich da überhaupt ne? nicht dran, aber das klingt gut.
Also ich weiß noch nicht, ob ich das erzählt habe im Podcast tatsächlich.
Ja, das ist wieder der Running Gag. Habe ich das im Podcast erzählt ja, ja. oder haben wir da privat drüber geredet?
Haben wir überhaupt über die Farbe im Podcast geredet?
Ja, da bin ich mir recht sicher.
Okay. Ja, da bin ich erinnere mich halt an das schwärzeste Schwarz.
Ja, das Venta-Black, ja, wobei das glaube ich ja, das auch nicht mehr das schwarzeste Schwarz ja, ist. Ich glaube, das ist inzwischen
schon.
Es gibt
auch das
abgelöst.
Pinkeste Pink und so, also, ja.
Ja, aber das ist ja auch eine, das war ja auch eine Marketinggeschichte mit dem pinkesten Pink und so.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, aber so. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall, ja, also ein bisschen müssen wir noch warten, aber eigentlich ganz lustig, wenn man bald solche, unsere Ostereier vielleicht ganz weiß angemalt, aber so richtig übertrieben weiß.
Ja, dann findest
halt.
Du die aber auch so leicht wahrscheinlich, weil es so unnatürlich, ich meine, gut, welche Eierfarbe ja. ist jetzt natürlich, ne, also ist natürlich, ja.
So. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen und ja. Dirk hat Essen bestellt und das ja, müsste das jede Sekunde ankommen. Wer ja. weiß, ob wir es ins Outro
vielleicht,
schaffen,
vielleicht
dass es bei Dirk
nicht.
Klingelt.
Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. In 2 Wochen ist es wieder soweit.
Das stimmt, das war aber wirklich eine
schöne
sehr
Schöne Feiertage,
kurze.
Falls ihr das noch
ja,
hört,
genau.
während Osterwochenende ist.
Ja, genau.
Viel Erfolg beim Eiersammeln.
Falls ihr das tut, wenn nicht,
falls
auch
ihr das
voll
tut,
okay.
Wenn ja. nicht und wenn ihr auch einfach nur die freien Tage genießt, das ist ja übergreifend quasi.
Und wenn ihr arbeiten müsst, tut's mir echt leid.
Das ja, stimmt. Oder wenn ihr ja. die Folge
vielen Dank auch dafür,
2 Jahre später hört, weil ihr hinterher seid.
Oh,
und
peinlich.
Peinlich.
Und jetzt hat's geklingelt. Tschüss.
Tschüss.
Sehr gut, mach's gut, Dirk. Ja, Hanna.
Wir brauchen noch einen Titel.
Ja, wir können, Dirk ist weg.
Das ist der Titel.
Ja. Ja. Hatten ja. wir nicht mal, wo ist Dirk? Ich weiß wo ist Dirk? Wo sag ich Dirk? Dirk. Dirk. Wir können die ganze Zeit über Dirk reden, weil er weg ist.
Ja, wir reden, aber.
Tschüss. Ja.
Oh, da war er.
Da bin ich wieder, da bin ich wieder.
Ah. Ach so, du hast dich von dem Typen an der Tür verabschiedet?
Ja, genau.
Das war ein süßes Tschüss.
Ja, das war, fand ich, das, sicher, das, was hat der dir gebracht?
Essen. Sollte man da nicht süß Tschüss sagen? Also bitte. Menschen bringen mir Essen. Das ist Symbiose wieder hier. Also merkt ihr doch, das ist
ja,
jetzt
komm.
Hier.
Die Folge heißt Süßes Tschüss.
Süßes Tschüss?
Süßes Tschüss.
Süßes Tschüss.
Und sagen wir auch okay. euch da am Podcast-Gerät.
Ja.
Tschüsselchen.
Süßes Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wer bin ich?
Nicht, ich wollte gerade sagen süß, aber das stimmt das nicht. Tschüss, hey. Süß, tschüss, tschüss. Hey.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe einfach runtergezählt und nicht die Aufnahme gestartet.
Ja, ich habe einfach. Ich hab, okay.
3, 2, 1.